Moin, moin. Heute haben wir den 28. Februar und wir beschäftigen uns wieder mit den Tagebüchern der Apostel. Heute gehen wir in Apostelgeschichte 3. Also, wir lassen das Pfingstereignis hinter uns. Damit haben wir uns jetzt die letzten Wochen beschäftigt. Jetzt geht's weiter in der Geschichte der Apostel. Ich lese Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel. Lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wundert sich sehr. Also, die Geschichte beginnt ganz normal. Es ist Gebetszeit und natürlich waren die Jünger von Jesus im Tempel. Die trafen sich da, um an den Gebetszeiten der Juden teilzunehmen. Die Christengemeinde hielt sich wie früher im Judentum als Teil der jüdischen Religion in ihrer Frömmigkeit an die Gebetszeiten des Tempels. Nachmittags um 3 Uhr war das Abendgebet. Da gingen sie in den Tempel, viele waren da. Pfingsten waren 3000 zum Glauben gekommen, das heißt, da waren immer Leute von den Christen im Tempel, die man traf, und man konnte zu dieser festen Zeit miteinander beten. Das ist wichtig zu wissen. Natürlich dürfen wir spontan beten, das ist ein großes Geschenk. Wo auch immer ich bin, da darf ich von Herzen her zu Gott reden. Wenn ich Sorgen habe und wenn ich Freude habe, dann darf ich ihm danken oder ich darf ihm meine Sorge auch nennen. Da bedarf es keiner besonderen Zeit, keines besonderen Ortes. Das kann ich spontan überall tun. Das ist cool. Gott ist nie weiter weg als ein Gebet. Aber es ist gut, wenn das Leben auch klare Strukturen hat. Eine klare Ordnung, damit ich nicht abhängig bin von meinem Gefühl und meinem, ja, wie geht's mir denn heute gerade? Wenn man sich davon abhängig macht, dass es alles spontan sein muss, dann wird man erleben, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo gar nichts läuft, weil ich mich da nicht nachfühle. Und dann ist es sehr hilfreich, dass man solche Gebetszeiten hat. Und das ist in der Christenzeit immer oder in der Christenheit immer üblich gewesen. Das haben sie einfach aus dem Volk Gottes übernommen, feste Gebetszeiten zu haben. In der ersten Gemeinde, in der wirklich die Kraft des Heiligen Geistes erfahren wurde, da hatten sie feste Gebetszeiten, also der ganze Tag war vom Gebet her, wie soll ich sagen, umfangen, strukturiert. Da ging man in den Tempel und betete mit vielen anderen zusammen. Und nochmal, auch dieser Bettler, dass dieser Bettler dorthin getragen wurde, das war ganz normal. Klar, traurigerweise normal, möchte ich mal sagen. Wie das eben so ist. Aus Berechnung wurde er dahin getragen. Die Leute, die zum Beten gehen, haben vielleicht ein schlechtes Gewissen und dann geben sie vielleicht ein bisschen mehr oder sie geben überhaupt was. Das kommt uns doch sehr entgegen. Und wenn man nicht auf schlechte Gewissen spekulierte, dann auf die gute Motivation der Barmherzigkeit. Wer zum Beten geht, der wird von Gottes Gegenwart geprägt, also ist er barmherzig. Also, ob nun aus Spekulation oder aus einer Überzeugung, der guten Motivation der Leute, die da sind, auf jeden Fall war das ganz normal. Und das, was eigentlich spannend ist, dass das so ein Kontrast war. Das Elend dieses Bettlers auf der einen Seite, der seinen Lebensunterhalt eben nicht durch eigene Arbeit bestreiten konnte. Und er wurde hingesetzt vor den Tempel an die schöne Pforte. Also mit seinem Elend saß er gerade da, wo der Tempel am allerschönsten war. Wo man also sagte, oh, das ist so erhebend, das ist so schön. Dieses Tempeltor, das eben nicht umsonst seinen Namen trug, das war quasi der Kontrast zu dem Elend dieses menschlichen Lebens. Also, soweit, was die Gebetszeit angeht, was den Bettler angeht, eine ganz normale Story. Aber jetzt kommt das, was nicht so normal ist. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich in Hamburg bin oder auch hier in Elmshorn an manchen Ecken und Bettler da sind, dann meide ich eher den Blickkontakt. Mir ist das irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, ob es eine Hilfe ist, was ich zu geben habe oder ob ich möglicherweise ausgenutzt werde. Ich ahne, wenn ich mich auf den Bettler einlasse, dann müsste ich eigentlich noch viel mehr geben als nur 1 Euro. Aber das will ich gerade nicht. Also vermeide ich den Blickkontakt. Das ist zu peinlich. Und ich schaue nicht hin. Und wegsehen macht unser Leben aus. Manchmal ist das auch Ausdruck unserer Hilflosigkeit. So würde ich das auch bei mir formulieren. Warum soll ich hinsehen, wenn ich nicht helfen kann? Ich möchte gerne, aber ich weiß nicht wie. Petrus sieht hin. Johannes sieht hin. Und der Mann, den fordert er auf, sieh uns an. Damit geben Sie ihm eine Würde. Denn das Ansehen, so sagen wir ja, das Ansehen kommt dadurch, dass jemand mich ansieht. Also ich bekomme Ansehen, indem viele Leute mich ansehen. Und dann erleben wir, dass dieser Habenichtse ihm etwas schenken, was sein Leben total verändert. Das ist jetzt Vers 6. Da heißt es: Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Also, danach folgt eine Kaskade von Tätigkeitsworten, die jetzt passiert. Im Namen Jesu. Das ist das Schöpferwort, das schafft, was es sagt. Ich bin davon überzeugt, dass bis heute Jesus Wunder tun kann. Ich bete für Menschen, die krank sind. Für manche schon lange. Und dann frage ich mich, warum passiert nichts? Oft habe ich zu Gott gesagt, lass es doch passieren, es ist so wichtig. Und es gibt Menschen, denen gibt Gott die Gabe, für Menschen zu beten, sodass sie wirklich spontan geheilt werden. Ich habe das oft schon erlebt, dass Gott Gebet erhört, aber ich habe diese Gabe nicht. Also die Gabe der Heilung. Ich bezweifle nicht, dass es sie gibt. Aber wir sollten uns da vor jeder Scharlatanerie hüten. Wenn so etwas geschieht, dann muss es objektiv nachprüfbar sein und nicht irgendeine Täuscherei. So wie Jesus das gemacht hat, dass er Kranke geheilt hat, so passiert das immer wieder als ein Zeichen dafür, dass das Ziel Gottes die neue Welt Gottes ist, wo wir wirklich gesund werden, wo es keine Krankheit mehr geben wird. Das ist nicht das Letzte, dass man körperlich gesund wird. Aber immer wieder passiert das auch als ein Zeichen. Und hier passiert es. Und das Ergebnis ist, dass einer aufrecht läuft und stabil Gott lobt. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Dazu sind wir da, dass wir mit unserem Leben Gott loben. Er sagt, er hat es getan. Die Leute ringsum sind entsetzt. Sie können das nicht einordnen. Sie sind verwirrt. Die Geschichte hat ihre Fortsetzung, mit der wir uns noch beschäftigen müssen. Aber hier erst einmal das Wunder, das passiert. Erstens, dass jemand angeschaut wird und Ansehen bekommt. Dass jemand ein Wort von Gott zugesprochen bekommt. Und dass Johannes und Petrus die Erwartung haben, dass Jesus in seiner Kraft schafft, was wir mit unserer kleinen Kraft nicht schaffen können. Und dass hier jemand gesund wird und aufrecht steht und Gott lobt und damit in seine Bestimmung kommt. Das ist unsere Bestimmung, dass wir Gott loben und dass die Menschen ringsum aufmerksam werden darauf, was Gott uns Großes getan hat. Merkt ihr, die Tagebücher der Apostel, die fangen oft so ganz normal an, so wie es bei uns heute auch ist. Und doch hat diese Bewegung damals Nuancen gehabt, die für uns so wichtig sind, damit Menschen auch heute zum Glauben kommen und damit wir inspiriert sind für unser Christsein. Ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche weitermachen. Für heute wünsche ich dir alles Gute und lass einen Daumen da. Nächste Woche geht's weiter. Tschüss, tschüss, dein Pastor Hardy.